Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pragmatic Industries, den Plattformbauern für den After-Sales im Maschinenbau. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir aus Baden-Württemberg zugeschaltet sind einmal der Philipp Paschen. Hallo Herr Paschen.
Hallo Herr Weber.
Und Professor Marco Huber. Hallo Herr Professor Huber.
Hallo Herr Weber.
Professor Huber, Sie knacken bald den Rekord von Sepp Hochreiter. Sie sind jetzt auch das dritte Mal, glaube ich, schon da, oder?
Oh, das ist doch schon ehrenvoll, wenn ich hier den Sepp Hochreiter quasi hinterherjagen darf.
Ja, genau. Das dritte Mal schon bei uns im Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Projekt. Aber bevor wir starten, doch mal ganz kurz die Vorstellungsrunde. Herr Paschen, wollen Sie ganz kurz anfangen?
Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Weber. Also mein Name ist Philipp Paschen. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei der Witzemann-Gruppe in Pforzheim und arbeite da als CDO und COO und bin im Wesentlichen für die Produktion zuständig, die IT und die digitale Transformation. Jetzt kennen ja nicht alle unser Unternehmen, deswegen würde ich auch ganz kurz mal vorstellen, was wir machen in der Witzemann GmbH. Also wir sind in einer Nische unterwegs und zwar stellen wir flexible metallische Elemente her. Das kennt man so vielleicht aus dem Bad raus. Das sind so Metallschläuche, da gibt es aber noch ganz andere Produkte, Metallbälge, Kompensatoren. Und die liefern wir in alle möglichen Branchen rein. Wir sind also ein Industrieausrüster, ein großer, und liefern aber auch den ganzen Bereich Automotive rein, also LKW, PKW, Baumaschinen und solche Dinge, haben eine kleine Aerospace-Sparte und auch in der technischen Gebäudeausrüstung sind wir zu Hause. Ganz grob machen wir 560 Millionen Euro Umsatz und sind so starke 4.500 Mitarbeiter, die so, jetzt muss ich kurz nachdenken, 18 Ländern in 23 Tochterunternehmen bei uns tätig sind.
Und Produktion in Deutschland oder wo produzieren Sie?
Wir produzieren in Deutschland sogar an mehreren Standorten. Also wir haben in Deutschland 5 Standorte und die sind auch alle, mindestens haben die eine Assembly oder eine Produktion.
Und CDO und COO, das macht man so zusammen, geht das? Oder CDO so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen das Digitale?
Nee, das hat enorme Vorteile. Das ist eine relativ seltene Kombination, dass der Chief Operating Officer auch der Chief Digital Officer ist. Das hat aber gerade für alle IoT-Themen ganz große Vorteile, weil man natürlich die Produktion in das ganze Thema digitale Transformation und IoT super integrieren kann, wenn es in einem Geschäftsfeld drin ist. Ich bin auch noch fürs Facility Management zuständig und da wir gerade neu bauen, kann man da auch nochmal alle Register ziehen. Also ich finde eine sehr glückliche Kombination. Ob das alle so sehen, weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich sehr vorteilhaft.
Sehr schön. Professor Huber, 2, 3 Sätze zu Ihnen.
Genau, also Marc Huber ist mein Name. Ich habe auch mehrere Hüte auf. Ich bin einerseits Professor für das Thema kognitive Produktionssysteme an der Universität Stuttgart und gleichzeitig leite ich am Fraunhofer IPA 2 Abteilungen. Einmal die Bild- und Signalverarbeitung, da machen wir sehr viel in Richtung Qualitätsprüfung, und dann leite ich noch das Zentrum für Cyber Cognitive Intelligence. Das ist gewissermaßen die KI-Abteilung bei uns am IPA. Auch das IPA ist in Stuttgart angesiedelt.
Mhm. Und jetzt haben Sie beide, Sie treffen sich heute zum Beispiel im Podcast, das finde ich total charmant, das erste Mal, ja, aber trotzdem haben Sie ein Projekt miteinander am Laufen. Das ist auch außergewöhnlich. Jetzt lass uns erstmal über das Projekt sprechen, Herr Paschen. Welche Rolle spielt jetzt, Sie sind CDO, in Ihrem Betrieb das Thema künstliche Intelligenz? Wo treffe ich das oder treffe ich das überhaupt schon bei Ihnen?
Ja, das trifft man bei uns auch schon. Wir sind so von der Kategorisierung her so Experimentierer in diesem Umfeld. Das heißt, wir gucken, dass wir Demonstratoren aufbauen bei uns im Digitallabor oder dass wir Out-of-the-Box-KI-Lösungen auch schon im Feld einsetzen. Und das machen wir sowohl in der Fertigung als auch in der Administration. Also kurzes Beispiel, wir benutzen einen Algorithmus zur digitalen Vertragsprüfung, ne, in der Verwaltung. Aber wir benutzen auch, sag ich mal, im Bereich Machine Learning Maschinen, die unsere Prozesse ein bisschen monitoren, oder bauen Demonstratoren auf im Bereich Computer Vision, so wie wir das jetzt mit dem IPA auch gemacht haben.
Was haben Sie da jetzt gemacht, Professor Huber, mit den Kollegen von Witzemann?
Ja, das war eigentlich ein interessantes Experiment auch für uns. Eigentlich eine Kombination, die zumindest, was unsere Recherchen so ergeben hat, gar nicht am Markt verfügbar war. Und zwar eine Kombination aus Qualitätsprüfung auf der einen Seite und dann einer robotergestützten Verpackung auf der anderen Seite. Also die Idee, quasi 2 Automatisierungsschritte in eine Lösung zu integrieren. Und in beiden Teilaspekten, also der Qualitätsprüfung und in diesem Roboterverpacken, was wir dann als Binpacking bezeichnen, da kommt dann in beidem KI zum Einsatz.
Können Sie den Prozess mal schildern, Herr Paschen, von was sprechen wir da?
Ja, also das ist jetzt, der Volltext heißt ja End-of-Line-Roboter-Automatisierung mit KI. Verstehen die wenigsten, das ist klar. Es geht hier praktisch um die Endkontrolle und die Verpackung, sage ich mal, am Bandende oder am Produktionsende. Und hier werden eben die Teile bei uns noch manuell ausgenommen und eingelegt und verpackt. Ja, und dann gibt es noch eine finale Sichtprüfung drauf. Und da gab es eben keine flexible Automatisierung am Markt. Deswegen läuft das auch eben manuell in den meisten Unternehmen noch. Wenn man es aber genauer anschaut, ist es mit KI-Unterstützung schon wirtschaftlich. Und deswegen kommt es jetzt auch zu diesem interessanten Projekt mit dem entsprechenden Demonstrator, mit dem ganz klaren Ziel, das bei uns, und jetzt Stichwort COO, in der Produktion dann auch zu testen, aus der Laborumgebung heraus.
Moment, es gibt am Markt nichts, das eine Qualitätsprüfung und ein Picking beinhaltet?
Ein Bin-Packing. Also eigentlich müsste jetzt der Professor Huber natürlich hier mit Griff in die Kiste und seiner Software natürlich argumentieren. Ja, das gibt es schon. Aber was es nicht gibt, ist ein Device, der halt unsere sehr flexiblen Teile, die sind gar nicht so leicht zu handeln, die sind sehr dünnwandig, hochflexibel, die reflektieren so rum, dass man die halt mit einem Robby ordentlich, sage ich mal, in eine Packung einsetzt. Das gibt es tatsächlich nicht.
Okay, das heißt, die Produkte kommen auf einem Fördertechnik oder auf einem Förderband an und werden dann von Status heute, ausgenommen Demonstrator, vom Mitarbeiter genommen und irgendwo reingepackt.
Genau, und dann gibt es so eine manuelle Sichtkontrolle, das heißt, das Teil wird dann halt gedreht und dann guckt er immer noch irgendwie so Final Inspection und tut es dann halt in eine Box oder in so einen anderen Ladungsträger rein.
Das hört sich jetzt, Herr Professor Huber, weil Sie gesagt haben, da gibt es nichts am Markt. Was ist das Schwierige? Das hört sich jetzt für mich nicht so kompliziert an.
Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere Schwierigkeiten. Herr Paschen hat es ja schon gesagt, einerseits sind es keine formsteifen Bauteile, sondern sie sind formlabil oder flexibel. Das macht schon mal für den Roboter in der Handhabung schwierig. Und dann ist die Oberfläche auch teilweise glänzend, was immer eine Herausforderung auch für die Bildverarbeitung dann darstellt. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn die Bauteile gegriffen werden vom Band, das macht schon mal der Roboter, und auf eine Prüfstation legt, muss man entsprechend den Balk, der geprüft wird, abfahren und sicherstellen, dass man höchst zuverlässig Defekte auf der Oberfläche dieses Balks, das können zum Beispiel irgendwelche Risse sein, an der Schweißnaht auch zuverlässig erkannt werden, ohne dass man sich eben jetzt von Spiegelungen oder Reflexionen stören lässt.
Mhm. Herr Paschen?
Ja, ich will eine kleine Ergänzung zu machen. Dadurch, dass das wirklich sehr, sehr dünnwandige Teile sind, kann man die auch gar nicht ohne weiteres greifen. Also damit fing es schon mal an. Es gab noch nicht mal dieses flexible System, sondern es gab auch gar keine Greifer. Und die haben wir dann bei uns im Digitallabor im 3D-Druckzentrum dann individuell auch noch ausgedruckt. Denn man konnte die zum Beispiel nicht gängig so mit Magnet, ja, oder mit Vakuumgreifern, kann man die Teile eigentlich gar nicht gut greifen und dann ordentlich einpacken. Ja, also ich gebe Ihnen recht, eigentlich haben wir auch gedacht, so schwer kann das ja gar nicht sein, ja, aber wir haben tatsächlich keine Out-of-the-Box-Anwendung gefunden.
Wo steckt jetzt die Magie in dieser End-of-Line? Also Sie haben den Roboter antrainiert oder Sie haben die Bildverarbeitung, die Qualitätsprüfung antrainiert. Wo ist die Magie der in Anführungsstrichen KI, Herr Professor Huber?
Die kommt jetzt in diesem konkreten Projekt an wesentlichen zwei Stellen zum Einsatz. Einmal in der Bildverarbeitung selbst. Das heißt, hier wird, nachdem das Bauteil einmal komplett erfasst wurde durch das Kamerasystem, auch hier muss man eingrenzend sagen, das ist keine klassische Kamera, wie man sie erwarten würde, sondern eine sogenannte Zeilenkamera. Das heißt, ich kann das Objekt erst vollständig erfassen, wenn ich es einmal rundum rotiere, um eine vollständige Oberflächenerfassung zu bekommen. Und dieses Bild muss dann entsprechend noch ausgewertet werden. Und da kommen dann eben tiefe neuronale Netze zum Einsatz. Das ist die eine Stelle. Und danach hat man die Entscheidung, ist das Bauteil in Ordnung oder nicht in Ordnung. Wenn es nicht in Ordnung ist, wird es eben zur Seite gelegt. Wenn es aber in Ordnung ist, muss es eben in einen separaten Ladungsträger verpackt werden. Und zwar so, dass es möglichst platzsparend abgelegt werden kann. Und jetzt kommt auch hier wieder das ganze Thema der Flexibilität des Bauteils im Graben. Man kann also nicht im Vorhinein einfach so berechnen, wie man jetzt genau diese Bauteile da optimal reinstapelt, sondern man muss es adaptiv machen. Und bei diesem adaptiven Ablegen oder Planen der Position des Bauteils, auch hier kommt dann KI zum Einsatz. Genauer ist es hier dann Reinforcement Learning.
Spannend. Was machen Sie mit dem Reinforcement Learning?
Im Endeffekt geht es darum, den optimalen Ablageort zu bestimmen. Und der Algorithmus, also der Reinforcement Learning Algorithmus, der hier zum Einsatz kommt, der wurde natürlich nicht am realen Demonstrator antrainiert. Das würde ja ewig dauern und wahrscheinlich wäre am Ende auch verschlissen, sondern wir haben dann auch eine Simulationsumgebung entwickelt für das System, wo man dann virtuelle Bauteile reinlädt und dann den Roboter antrainiert, diese Bauteile optimal abzulegen.
Herr Paschen?
Ja, man muss sich das auch so vorstellen, nicht alles kommt halt direkt vom Band. Manches geht auch nochmal in Zwischenkaltee, ist dann als Schüttgut da. Der Robby muss dann halt diese nicht so einfachen Bauteile erkennen. Und dann gibt es halt diesen KI-basierten Lagegenerator, wo ich die Dinge entnehme und dann halt auch mit einem optimalen Packbild dann wieder einsetze. Und dieses Thema Packbild und sowas ist ja auch ein Qualitätskriterium hin zum Kunden. Also man kann ja nicht einfach wahllos irgendwie verpacken.
Das ist spannend, was Sie angesprochen haben. Ich würde noch mal kurz auf das Reinforcement. Sie geben ihm also ein Packbild vor und übergeben ihm sozusagen die Aufgabe, so soll es aussehen und du findest selber deinen Weg, korrekt?
Ja, nicht ganz. Die Idee beim Reinforcement Learning ist ja immer, dass er auch einen gewissen Freiheitsgrad braucht, um eigenständig festzustellen, wo er genau Bauteile hinlegen muss. Und das hängt ja natürlich auch vom Zustand des Packbildes ab. Also wie ist momentan schon, also wenn jetzt nicht ein einzelnes Bauteil verpackt wird, sondern ein ganzes Bündel davon, dann hängt ja quasi auch die Lage der anderen Bauteile oder beeinflusst die Lage der anderen Bauteile dann den Ablageort, sodass es eben stabil auch in dieser Kiste oder in dem Lagerungsträger verpackt ist.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Sie gesagt haben, für das Reinforcement Learning haben wir sozusagen eine Simulation gefahren. Für die Qualitätsprüfung haben Sie aber wahrscheinlich echt Bilder genommen.
Genau, da haben wir echt Bilder genommen. Man kann natürlich auch hier drüber nachdenken, gerade wenn man vielleicht das Aufnehmen der Bilder sehr teuer ist oder das Labeling, was ja meistens sogar noch limitierender ist, mit hohem manuellem Aufwand verbunden wäre, könnte man natürlich auch da drüber nachdenken, mit synthetischen Bilddaten zu arbeiten. Das wird ja auch immer mehr gemacht. Man denke beispielsweise an sogenannte GANs, also Generative Adversarial Networks. Aber hier in dem Fall hat uns es tatsächlich ausgereicht, mit realen Bildern arbeiten zu können.
Prüfen Sie wirklich jedes Produkt, Herr Paschen, oder sagen Sie wie jedes zehnte oder wird wirklich jedes geprüft?
Das hängt vom Produkt ab. Meistens ist es eine stichprobenbasierte Prüfung. Ne? Also nimmst nicht alle, keine Ahnung, 50.000 Teile pro Schicht rein.
Und lohnt sich dafür der Aufwand?
Ja, der Aufwand, der lohnt sich auf jeden Fall, denn Sie haben ja in jeder Linie eine entsprechende Station. Und gerade in Hochlohnumgebungen ist es interessant. Und jetzt sind wir ja eine international operierende Gruppe und haben ja diese Prozesse auch mehrfach vervielfältigt in der Gruppe stehen. Und dann kann man die natürlich auch gut ausrollen. Ja, das ist jetzt eine gut abgeschlossene Einheit, die man gut bewegen kann. Also sehe ich auf jeden Fall ein Potenzial drin.
Das heißt, wir haben im Prinzip ein abgeschlossenes System, das ich hinten bei der End-of-Line einfach andocke. Das heißt, ich habe auch die ganze Integrations-Engineering-Thematik nicht, dass da eine Software-Kompatibilität zum ERP stattfinden muss. Oder wie kann ich mir das vorstellen, Herr Paschen?
Ja, genau so können Sie es vorstellen. Es ist relativ separat. Wir haben auch noch andere ähnliche Devices, die zum Beispiel eine Vollständigkeitsprüfung machen. Ne? Und dann wird praktisch eine Art Foto gemacht, dann wird er auch wieder trainiert. Und dann guckt man dann eben, ist da jeder kleine O-Ring auch drauf, wo er drauf gehört. Und das kann man eigentlich schön Plug and Play dran schieben an so eine Linie.
Ist das für Sie als Unternehmen entscheidend, dass es Plug and Play ist? Weil wir hören immer, ihr macht so viele Folgen zu tollen KI-Projekten, aber bei uns im Engineering, da hapert es dann, dass wir das nicht reinkriegen in die Fertigung.
Also wir haben eine ziemlich große Digitalstrategie bei uns im Haus aufgelegt. Und dann haben wir natürlich große, schwierige Projekte auch. Ja, aber du brauchst natürlich dann auch Plug-and-Play-Lösungen, gerade wenn du ja in einem gehobenen Mittelständler Überzeugungsarbeit leisten musst. Wie gesagt, da muss eine gewisse Schwupptizität da sein. Also die Dinge müssen einfach funktionieren und einsetzbar sein, ohne dass es jetzt halt ein riesengroßes Softwareprojekt gibt. Ja, es ist also im Sinne eines digital unterstützten Change-Managements sehr wichtig, dass man solche Lösungen aus unserem Digitallabor in Kooperation mit kompetenten Partnern dann auch tatsächlich in die Fertigung bekommt und dann dort einsetzen kann. Das ist schon sehr wichtig für den Change.
Jetzt würde ich nochmal den Professor Huber dazu holen. Arbeiten wir da, Sie haben gerade gesprochen von der Kamera, arbeiten wir mit der Robotik, mit Standardkomponenten? Greifer, haben wir gehört, ist Spezialanfertigung. Roboter ist aber eine Standardkomponente?
Genau, also der Roboter ist jetzt keine Besonderheit. Das ist ein gängiger Leichtbauroboter, wie man ihn in vielen Fabriken mittlerweile rumstehen sieht. Auch die Kamerasysteme sind gewissermaßen von der Stange eingekauft, natürlich für die Anwendung speziell ausgewählt, aber jetzt nicht speziell produziert. Also wirklich was sehr individuell ist, ist eben der Greifer, weil es die Bauteile, wie vorhin von Herrn Paschen erklärt, notwendig macht.
Wird das Modell nach weiter trainiert bei den Witzenmanns?
Könnte man sich vorstellen, also das haben wir jetzt so in dem Fall, so in diesem ersten Wurf jetzt nicht gemacht. Aber das würde es keine große Herausforderung darstellen, das dahingehend zu erweitern, dass man mehr und mehr Daten nachführt. Häufig gilt ja einfach in diesen Fällen, viel hilft viel, sodass man vielleicht auch Defekte, die jetzt in unserem Trainingsset, das wir zur Verfügung hatten, nicht zur Verfügung stand, dass man diese Defekte natürlich auch noch dem neuronalen Netz beibringt und hier noch eine höhere Erkennungsleistung dann gewährleisten kann.
Herr Paschen, wie sieht das aus? Haben Sie noch mehr Defekte oder reicht Ihnen das jetzt erstmal mit Defekten?
Also man hat natürlich immer Aufgabenstellungen, in denen man sich abarbeiten kann, so will ich das mal sagen. Es gibt ja keine Nullfehler. Prozesse, die streuen ja alle und es gibt auf jeden Fall noch andere, ja, definitiv.
Das heißt, Sie können sich auch vorstellen, das Netz sozusagen weiterzubauen und weiter zu trainieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja der Demonstrator dann zurück bei uns ins Lab und dann spielen wir noch ein bisschen Ping-Pong im IPA auf jeden Fall, soweit ich das verstanden habe. Und dann wird er natürlich auch dann ausgewildert, steht in der Fertigung und muss dann eben seinen Dienst tun. Und da werden wir mal schauen, ja, wie die Hitrate ist bei der Fehlererkennung. Und dann gucken wir mal, ob wir auf Basis von so einem Thema auch andere wieder weiterentwickeln können. Natürlich ist das Absicht, ja.
Jetzt sind wir ja unter uns quasi, ja. Ist das nicht ein Produkt? Ich meine, das ist ja Plug and Play, wenn Sie sagen, das Problem mit der Endline haben ja nicht nur Sie mit den besonderen Teilen.
Also wenn die Frage an mich geht, dann würde ich sagen, das ist schon eine allgemeine Fragestellung. Jetzt hat natürlich nicht jeder so ein bisschen komplizierte Teile, wie wir das haben. Aber ich sage mal, wenn das mit unseren Teilen funktioniert.
Ich kenne schon einige, die sowas bräuchten, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es mit unseren Teilen funktioniert, dann funktioniert es auf jeden Fall schon mal mit etwas komplexeren Bauteilen und dann sollte es natürlich mindestens bis zu dieser Detailstufe auch woanders funktionieren. Das würde ich schwer vermuten, ja.
Das heißt, aber die Idee daraus, ein Produkt zu gießen, ist nicht in Ihrem Kopf, dass Sie sagen, ich mache jetzt noch eine Digital Unit sozusagen, die als eigene GmbH noch mit dem Demonstrator jetzt Geld verdient.
Ich hatte ja vorhin die andere Apparatur angesprochen, wo wir so eine Vollständigkeitsprüfung machen. Die haben wir bei uns im Feld dann laufen und da ist tatsächlich in unserem Accelerator die Idee, ob man den so klein machen kann, dass man den zum Beispiel verleasen kann oder ausleihen kann. Wir denken immer ganz stark bei uns im Inkubatorumfeld auch dran, ob wir auch Geschäftsmodellideen ableiten können. Es wird immer mitgedacht.
Können Sie mal zwei, drei Sätze zu dem Vollständigkeitsmodell erklären?
Es ist eine ganz ähnliche Apparatur. Es macht praktisch von oben einen Shot in die Gibo rein. Und hier haben wir es meistens mit so kleinen Details zu tun. Irgendwo muss so eine Kappe drauf oder irgend so ein O-Ring. Und man hat halt, wenn die nicht drauf sind, was durch den Transport passieren kann oder das Handling, hat man dann wunderbare Reklamationen vom Kunden, wo der ganze Batch zurückkommt. Und es ist eigentlich nicht möglich, sage ich mal, mit menschlicher Intelligenz über eine ganze Schicht oder im Dreischichtbetrieb, wo wir dann voll durchproduzieren, die notwendige Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, dass dieser Fehler nicht passiert. Also wir haben zum Beispiel diese Kleinteile, die da nicht dran sind, eigentlich so lange, wie wir mit diesen Teilen zusammenarbeiten und dann immer, sage ich mal, Diskussionen mit unseren Kunden, ja, bei wem ist das jetzt passiert? Also was tun wir jetzt? Wir haben praktisch eine Rückverfolgbarkeit, die wir eben auch KI-gestützt sicherstellen, schießen dann entsprechende Fotos, legen die dann dem digitalen Auftrag bei und auch hier hilft uns die KI, ein Problem zu lösen, wo Menschen halt über die Zeit nicht mitkommen können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich spare mir auf jeden Fall Geld, vor allem im Hochlohnländern. Ist es auch ein Qualitätsgewinn?
Ja, selbstverständlich ist es ein Qualitätsgewinn. Ich habe ja auch Prozesskosten, wenn ich in solche Diskussionen einsteige und habe vielleicht auch dann irgendwann so Dinge wie eine Firewall, die mir dann vorgeschlagen wird, wenn so ein Wiederholfehler immer wieder kommt, der eigentlich jetzt mit der grundlegenden Produktqualität gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, wie zum Beispiel diese Vollständigkeitsprüfung. Hier selber ist es natürlich auch wichtig, dass man keine Fehlteile ins Feld ausschleust, Das ist ja auch immer sehr unangenehm. Also man spart da natürlich nicht, sage ich mal, die reinen Personalkosten, sondern eben auch die Prozesskosten. Ja, ist ganz wesentlich. Es ist übrigens auch, wenn Sie hier sich in einer sehr optimierten Welt bewegen, auch ein interessantes Wettbewerbskriterium, dass man einfach garantieren kann, ich garantiere dir, sage ich mal, 5 ppm oder 20 ppm oder 50 ppm. Ja, und die kann ich zusagen, weil ich weiß, hinten fliegt nichts durch.
Das ist interessant, aber hören wir öfter und vertrauen die dann ihrer KI, weil dann sagen die, na ja, wenn deine KI das geprüft hat, keine Ahnung, ist da ein Vertrauensvorschuss für die KI da?
Also von der Kundenseite her?
Ja, ja.
Ich glaube, der Kunde hat einen Vertrag geschlossen mit einer bestimmten PPM-Zahl und wie wir die jetzt sicherstellen, also wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sagen, wir haben da eine robuste KI dahinter laufen, dass da eher ein Vertrauensvorschuss besteht. Könnte ich mir schon vorstellen. Die Kunden sind ja auf dieser Ebene auch schon lange unterwegs, ne, die ich hier meine.
Ja, okay. Lass uns nochmal, Professor Huber, nochmal kurz zur Technik zurückkommen, ein Stück weit. Haben wir dann eine Edge an diesem System? Hängt da eine Steuerung? Wo setzt sozusagen das Modell auf? Wo liegt dieses Modell oder ist das verteilt am Roboter und an der Kamera und wo spiele ich das Modell am Ende des Tages drauf?
Ja, also es sind tatsächlich zwei Systeme, wo jeweils die eigene KI gewissermaßen drauf liegt. Wir haben einerseits ein Rechnersystem, das mit der Kamera verbunden ist, wo eigentlich dann die Qualitätsprüfung stattfindet und dann eben noch separat verbunden mit dem Steuerungsrechner des Roboters dann die Lösung, die das Greifen und Ablegen der Bauteile realisiert. Das sind also zwei separate Systeme, die natürlich dann noch über weitere Software miteinander gekoppelt sind, damit das Ganze natürlich koordiniert abläuft.
Okay, Software haben Sie auch gemeinsam entwickelt?
Genau. Also Teile, wir starten bei uns am IPA ja auch nicht komplett neu. Das heißt, wir konnten schon auf einen guten Stock aufbauen, gerade in der Bildverarbeitung. Und auch wir haben zum Beispiel für das Greifen der Bauteile vom Förderband, bevor es dann zur Qualitätsprüfung kommt, da kommt unsere klassische Bin-Picking, also jetzt hier mit i-Lösung zum Einsatz. Und die hat dann auch die Grundlage gebildet, um dann das Bin-Packing zu realisieren.
Jetzt würde mich interessieren, gibt es, wir haben gerade gesagt, das ist eine Plug-and-Play-Lösung, gibt es jetzt aus diesem System noch eine Verbindung in ein übergeordnetes System, Herr Paschen?
Also momentan ist es eine Standalone-Lösung und wenn wir sie dann halt im Feld dann testen, werden natürlich dann Gedanken kommen, sie mit MES-Systemen und Ähnlichem dann zu verbinden. Aber momentan ist es eher so, dass sie noch Standalone ist.
Dann wird's tricky.
Dann wird's richtig tricky. Das ist ja das Schöne an den Laborbedingungen, dass die natürlich Standalone immer schön funktionieren, aber du musst denen irgendwas rein integrieren. Das ist dann immer so ein Thema. Ja, das haben wir jetzt mal explizit ausgespart.
Aber das müssen Sie ja, weil im Prinzip sonst bringt Ihnen das Ganze ja nicht. Ja? Also Sie brauchen ja sozusagen ein Feedback auch an die Produktion dann.
Ja, also der Optimalfall ist natürlich, dass es komplett integriert ist, ins MES-System reinreportet und wir natürlich dann auch diese Final Inspection da digitalisiert haben. Also heute, Stand heute, ist das ja wie gesagt noch ein Mensch. Ja, also der ist natürlich dann höchstens durch irgendeine Quittierung oder sowas oder eine Befundung von irgendwelchen Fehlern zu integrieren. Also da hat man schon noch mehr Chancen für die Integration von so einem Prozess.
Wie schwer schätzen Sie es ein, Herr Professor Huber, so ein System jetzt noch zu integrieren?
Ja, ich meine, das darf man nicht vollständig unterschätzen. Das ist hat nichts mehr mit KI-Herausforderungen zu tun, sondern da geht es natürlich ganz klar um Schnittstellen und Engineering. Idealerweise kann man sich auf einen gemeinsamen Standard einigen. Man weiß nicht die Aufgabestellung hier in dem Projekt, weil es eben hier ganz klar um einen Demonstrator ging. Aber wenn man jetzt eben tatsächlich da weiter zusammenarbeiten möchte, dann müsste man sich ganz klar die Aufgabe lösen, was wäre die ideale Schnittstelle, um eben unsere Systeme, die wir da integriert haben, mit dem MES-System von Witzmann kommunizieren zu lassen.
Was sind die nächsten Schritte jetzt? Also Demonstrator ist da, Plug and Play. Wo gehen Sie jetzt ran, Herr Paschen?
Ja, die nächsten Schritte sind, wie gesagt, dass der Demonstrator bei uns ins Digitallabor dann zurückkommt. Und dann wird er dort aufgebaut und hat dann, sag ich mal, auch noch andere Funktionen als diese, die wir jetzt ganze Zeit besprechen. Er wird dann auch zum Kompetenzaufbau genommen. Wir reden ja hier über Robotik, Bildverarbeitung, Softwareerkennung. Das sind ja Dinge, die bei uns auch an Kompetenzen erst aufgebaut werden. Er wird dann stark auch zur Wissensvermittlung, zum Training benutzt. Das ist bei uns alles noch auch an die Ausbildung gekoppelt. Und dann, sage ich mal, kommt er ins Feld, wird dann eben getestet und wird dann hoffentlich einen guten Dienst leisten und dann auch in der Fertigung die Akzeptanz für solche Lösungen dann auch noch weiter zu erhöhen, denn da ist gar kein Widerstand normalerweise gegen KI-Lösungen.
Das heißt, die Leute, die früher da die Qualitätsprüfung oder sagen, ist okay, macht jetzt die Maschine, ich mache was anderes oder was ist der Plan?
Nein, die sind natürlich unmittelbar betroffen, aber ich meine, man kann ja sinnvollere Dinge tun, als einen rotationssymmetrischen Metallbike in die Hand zu nehmen und da fallen ja da so 100 Stück irgendwie runter die Stunde, den zu drehen und in die Box zu legen. Also da kann ich mir eine deutlich sinnvollere Beschäftigung für solche Leute, die da jetzt eingesetzt werden, vorstellen. Ja, das ist sogar eine Hoffnung, die wir damit verbinden.
Okay. Ich würde noch mal den Professor Huber Abschluss noch mal nehmen. Wir haben jetzt ein Reinforcement-Ansatz. Ist das was immer noch was Exotisches in der Industrie und wo Sie sagen, das ist schon ein Vorzeigeprojekt, dass wir das haben?
Es ist durchaus noch exotisch, weil die Aufwände, ein robustes Reinforcement-Learning-System für die Industrie, für die Produktion zu entwickeln, doch alles andere als einfach ist, zumindest mal aufwendiger und fehleranfälliger, als wenn man ein klassisches Supervised Learning für eine Bildverarbeitung macht.
Warum ist das so viel schwieriger?
Ja, das fängt ja schon mal allein. Also Reinforcement Learning ist ja die Idee, so ein vom Menschen inspiriertes Trainieren nachzumachen durch Probieren und Scheitern und besser werden. Das heißt, man muss viel rumprobieren das ist gerade bei realen Systemen nicht immer zuträglich für die Lebensdauer des Systems. Und man müsste teilweise millionenfach Vorgänge wiederholen oder durchspielen, um am Ende tatsächlich einen guten Algorithmus zu bekommen. Und das ist natürlich nicht nur vom Verschleiß her intensiv, sondern natürlich auch von der Zeit, die man braucht. Und das heißt, deswegen geht man ja sehr gerne hier den Weg über eine Simulation. Und gerade dieses Simulationssystem zu bekommen, das hängt dann sehr stark vom konkreten Produktionsprozess, ob ich das überhaupt entwickeln kann, das Simulationssystem, oder ob das fast selbst nochmal ein eigenes Forschungsprojekt darstellt, eine möglichst akkurate Simulation zu bekommen. Hier in dem Fall war das gut gegeben, weil wir da die entsprechenden Vorarbeiten schon von Bin Picking hatten. Das machen wir auch simulationsgestützt. Da konnten wir schon auf das zurückgreifen. Ohne das wäre da die Aufwandskurve doch recht steil gewesen.
Mhm. Und nochmal zum Abschluss, Reinforcement Learning kommt oder sagen Sie, naja, jetzt fangen die Ersten erstmal an mit den klassischen oder mit den in der Frühstelle kleineren Methoden?
Es wird kommen. Also es steht jetzt vielleicht nicht direkt auf der Türschwelle, so weit würde ich noch nicht gehen, aber ich habe da in bestimmten Bereichen sehr große Hoffnungen, also gerade im Bereich Robotik sowieso, weil einfach bestimmte Prozesse sehr schwierig nur für den Menschen zu implementieren sind und dann auch so in übergeordneten Themen wie eine Produktions- oder Auftragsplanung, da sehe ich auch enormes Potenzial und da ist vielleicht die Hürde nicht mal ganz so hoch wie in der Robotik.
Und stellt das neue Anforderungen an die Hardware dann, an die Steuerungseinheit am Roboter?
Nicht notwendigerweise. Man muss natürlich immer dran denken, was man rauspurzelt beim Reinforcement Learning. Am Ende ist typischerweise ein neuronales Netz. Und das hat ja durchaus ein paar Nachteile. Also es kann vielleicht Ergebnisse produzieren, die so gar nicht erwartbar sind. Das heißt, es müsste irgendwie noch gekapselt sein in eine Art Sicherheitsbox, so nenne ich das mal, also irgendwie abgesichert sein. Aber wenn das gewährleistet ist, sehe ich da jetzt keine größeren Herausforderungen.
Wie ist es bei Witzenmann gekapselt, Herr Professor Huber?
In dem Fall haben wir den Vorteil, dass wir A, in einem isolierten System sind wir natürlich tatsächlich das kapseln können, also nicht erwartbare Stellgrößen, die zum Beispiel das neuronale Netz erzeugt, abfangen können, zumal es noch eine übergeordnete Robotersteuerung gibt, die auch noch vieles abfangen kann. Also da sind wir gut unterwegs, aber ja, ich habe es vorhin allgemein angesprochen, daran muss man halt immer denken, dass neuronale Netze und viele andere Lernverfahren gibt es eben auch, durchaus etwas unvorhergesehen reagieren können, gerade wenn sie mit Eingabedaten gespeist werden, die vielleicht so im Training nicht vorgekommen sind.
Mhm. War das ein Fall mal bei Witzenmann, dass du gesagt hast, oh, das passt nicht?
Ja, also im Training vom Reinforcement Learning, da passiert schon allerhand Interessantes, aber das ist gar kein Problem, das soll ja auch so passieren. Dann in der finalen Zusammenstecken der Gesamtlösung haben wir bisher noch nichts gesehen, was wir so nicht erwartet hätten. Also das lief dann doch sehr wohlgeordnet.
Vielen, vielen Dank an Philipp Paschen und Professor Marco Huber für dieses tolle Projekt, das Sie uns mitgebracht haben und vorgestellt haben. Ich bin fasziniert, Herr Paschen, bei einem Mittelständler mit diesem Umsatzvolumen so ein innovatives Projekt zu sehen. Also Chapeau und schöne Grüße nach Pforzheim.
Ganz herzlichen Dank, nehme ich gerne an.
Und schöne Grüße nach Stuttgart an das Fraunhofer IPA.
Ja, vielen Dank.